Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl. Mein Gast heute ist Tom Hillenbrand. Hallo.
Hi.
Wir zeichnen das hier auf. Wir unterhalten uns über Skype, weil, naja, Pandemie und du wohnst in München. Und werden das wahrscheinlich auch noch auf YouTube parallel packen, falls man uns dabei sehen möchte. Mit dir wollte ich schon lange mal einen Podcast aufnehmen, weil du bist Autor. Kann man das so sagen? Buchautor oder ja. Literat und hast viele Bücher geschrieben, die ich sehr gerne gelesen habe, die ich im weitesten Sinne auch teilweise zumindest dem Netzpolitik-Universum zurechnen würde. Und du schreibst auch noch andere Bücher. Ne? Also irgendwie 17 Bücher hast du in den letzten 10, 11 Jahren geschrieben, wie ich auf deiner Webseite gefunden habe. Wie würdest du dich selbst beschreiben?
Ich glaube, Autor trifft es am besten. Also ich finde Schriftsteller, also Schriftsteller passt wahrscheinlich auch. Ich finde, es klingt manchmal so ein bisschen prätentiös und oft steht auf den Seiten noch irgendwie Journalist, aber ich habe, glaube ich, seit 10 Jahren, also außer mal irgendwie einem kleinen Essay, auch gar nichts mehr journalistisch veröffentlicht. Also ich mache eigentlich nur Buch in der einen unter anderen Form und also vor allem jetzt inzwischen, also fiktional, das heißt Romane, Thriller, Sci-Fi, Krimis, also Spannungsliteratur im weiteren Sinne, würde ich sagen.
Ja, du bist eigentlich Politikwissenschaftler und hast als Journalist gelernt und gearbeitet bei Spiegel Online. Wie bist du dann zum Autor geworden?
Ja, also das ist immer seltsam. Ne? Ich war ursprünglich bei der Printpresse und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt zu Spiegel Online. Haben die ja gesagt, du bist echt blöd im Kopf. Ja, die sterben ja in 2 Jahren. Nach Spiegel Online, als ich dann gesagt habe, ich kündige jetzt und jetzt ich will jetzt nur noch Bücher schreiben, haben die auch gesagt, du bist völlig bekloppt. Ja, was wirfst du hier den tollsten Job der Welt weg? Und ich habe schon die ganze Zeit sozusagen während der journalistischen Arbeit, das hat mir zwar Spaß gemacht, aber ich war immer schon jemand, der sich gerne Sachen ausgedacht hat. Und da muss man einfach mal erst mal sagen, das ist in der Nachrichtenredaktion eine Befähigung oder ein Wunsch, dem nicht stark nachgegeben werden kann, logischerweise. Und irgendwann habe ich mal nebenbei einen Krimi geschrieben und dann habe ich gemerkt, das macht mir so einen Spaß. Und da war ich auch so Ende 30 und habe mir gedacht, also wenn du vor deinem 40. das nicht mehr machst, dann also sinkt die Wahrscheinlichkeit. Also man wird immer knarziger und unflexibler und aber das schöne Gehalt und so. Und bin aber froh, dass ich es gemacht habe. Also das ist jetzt eigentlich das, wo ich auch das Gefühl habe, das erste Mal, das könnte ich relativ lange machen.
Ja, wenn man sich dein Werk anschaut, dann ist so die Hälfte besteht aus, ja, wenn ich das mal so überspitzt sagen kann, kulinarische Krimis oder so.
Genau, das geht in die Cozy Crime, ist glaube ich die Verlagsschublade.
Ja, also sozusagen eigentlich etwas, wo ich denken würde, das ist wahrscheinlich eher so die Zielgruppe meine Mutter, während halt die andere Hälfte vollkommen was anderes ist, nämlich Bücher, die ich gerne lese. Wie kommt das, dass du so zwei Herzen hast oder zwei unterschiedliche Genres bespielst und das eigentlich auch immer so gefühlt abwechselnd so das eine Buch in die Richtung und dann wieder das andere?
Also das liegt zum einen daran, dass mir, also wenn ich immer das Gleiche mache, das wird mir schnell langweilig und zum anderen, also ist es tatsächlich so, dass ich mich zum einen wirklich also sehr für Essen in jeder Form interessiere, also auch für diese Schnittstelle zwischen Essen und Wirtschaft. Also was passiert, wenn alle plötzlich der Meinung sind, sie müssten Acai-Bären auf ihr Müsli machen? Dann passiert natürlich was Schreckliches. So, ja, das sind dann so Massenphänomene. Das interessiert mich, aber ich bin auch, glaube ich, ein Dyed in the Wool, wie der Engländer sagen würde, also wirklich ein Nerd von Anfang an, ja, von seit sozusagen frühen Teenagerjahren und das kriegst du nicht raus, ne? Und daher kommt auch immer wieder dieses Interesse an Science Fiction oder an ja auch so, wie du schon gesagt hast, Themen, die so im erweiterten netzpolitischen Universum stattfinden, so Fragen wie Überwachung und so weiter. Und es ist insofern ganz lustig, weil es den Verlag zur Verzweiflung treibt. Das macht auch ein bisschen Spaß. Ja, das ist also, ne, wenn einer kulinarische Krimis schreibt, dann muss der immer kulinarische Krimis schreiben. Und dieses, ne, so ist ja die Verlagslogik. Aber man kann das natürlich umdrehen, ja. Also du kannst ja, nicht, dass ich mich mit einem dieser Herren vergleichen möchte, aber du kannst Keith Richards sein und immer nur A und E7 spielen und das ist trotzdem geil. Oder du kannst David Bowie sein und die Leute wissen nicht, was auf deiner nächsten Platte drauf ist, ob es plötzlich Free Jazz ist oder wieder eher was Hip-Hoppiges. So, also das finde ich eigentlich gut, wenn man auch sich immer wieder was Neues vornehmen kann. Das ist also keine tiefere Strategie. Also ich glaube, es ist einfach, ich mache einfach, worauf ich Bock habe. Auch wenn es kein logisches Ganzes ergibt.
Merkst du denn so, dass es unterschiedliche Zielgruppen gibt, insofern, dass sich die einen Bücher besser verkaufen als die anderen?
Ja, also es ist natürlich so, dass ist auch nicht zu verhehlen, dass natürlich, also erstmal das Genre Krimi und dann dieses, also Cozy Crime heißt ja ein bisschen der gemütliche Krimi, also nicht wie im skandinavischen Krimi schrecklich verstümmelte Frauenleichen, sondern man kann das auch mit einem Stück Schokolade und einem Glas Rotwein so abends auf der Couch, so, das ist ja jetzt die Idee dahinter, glaube ich, dass das natürlich eine relativ große Zielgruppe ist. Das kann man einfacher verkaufen, also zumindest in Deutschland, als ein Hardboiled Science-Fiction-Roman. Das ist zumindest jetzt mal der Common Sense, ja, und es ist natürlich auch so, dass von diesen Lesern dieser Luxemburg-Krimis kommt da mal einer bei der Lesung und sagt, hier, ich habe auch versucht, dieses Hologrammatika von ihnen zu lesen, aber ich habe es nicht verstanden. Aber es gibt auch Leute, die alles lesen, aber tatsächlich sind, also auf der einen Seite dieser klassische Krimi ist eine Zielgruppe und dieses Sci-Fi oder technologisch angehauchten Thriller, das ist eine andere, die also auch jünger ist. Genau kann ich dir das allerdings nicht sagen, weil die Buchbranche sich dadurch auszeichnet, dass sie relativ wenig Marktforschung macht und nicht so data-driven ist, um es mal vorsichtig zu sagen.
Ja, und wie kommt es, dass deine Cozy Crimes oder Krimis in Luxemburg spielen?
Das war noch frei.
Achso, okay. Also,
sonst, also es ist ja, der Krimi grassiert ja, ja. Die sind ja so erfolgreich, ne? Und es gibt ja in jedem Alpental gibt es ja einen Kommissar. Aber ernsthaft war es so, dass ich eine Idee hatte für einen Krimi, der also eben so einen kulinarischen Aspekt hat. Und dann habe ich irgendwann überlegt, vielleicht ist es gar kein Kommissar, vielleicht ist das ein Laienermittler, vielleicht ist es ein Koch. Und dann habe ich erst überlegt, ist der vielleicht Franzose oder ist der, könnte auch Saarländer sein oder, ne? Und Franzose habe ich mir aber ehrlich gesagt nicht so ganz, das schien mir ein bisschen zu weit weg, also sich da jetzt rein zu versetzen, wenn du nicht länger in Frankreich gelebt hast, was ich nicht getan habe. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich mal irgendwann, so Ende der 90er, ein Praktikum bei der EU gemacht habe, und zwar in Luxemburg. Und dann, so hat sich das zusammengefügt, ne? Das war auch so ein Praktikum, das war interessant, aber danach habe ich nie irgendwas mit EU gemacht und habe mir gedacht, das war jetzt so, das kannst du nie wieder gebraucht, aber man braucht ja alles irgendwann wieder. Und über 10 Jahre später kam mir das dann zu Pass. Und das war dann im Nachhinein, hat das ganz gut funktioniert, weil das für den deutschen Leser schon so eine gewisse Exotik hat, ne? Also der durchschnittliche Deutsche weiß von Luxemburg, glaube ich, nur Klein, Steuerloch, Jean-Claude Juncker.
Billige Schokolade und Kaffee, zumindest früher.
In der Tanken gehen, so. Aber das ist es dann auch, ne? Und entsprechend war das irgendwie für den deutschen Leser offensichtlich interessant. Aber ich habe es dann sogar, diesen Luxemburg-Aspekt sogar in den Science-Fiction-Romanen nochmal untergebracht, was ich auch ursprünglich nicht gedacht hätte, dass das irgendwie funktionieren kann.
Ja, und dein aktueller Roman Monte Crypto ist gerade erschienen. Wann hast du damit angefangen und wie hoch war der Bitcoin-Kurs zu dem Zeitpunkt?
Also als ich angefangen habe, war der Bitcoin-Kurs, glaube ich, das war nach dem, es gab ja mal diesen ersten Peak, so, dass der so auf $10,000 oder so hochgegangen ist und dann ist er abgeschmiert nochmal auf, oder 15, ja. Wow, auf jeden Fall, oder, ja stimmt, ja doch, ja, oder waren es vielleicht sogar $20.000, also er ist auf jeden Fall dann irgendwann wieder abgeschmiert in den einstelligen Bereich und also ich habe damit angefangen, also drüber nachzudenken, das zu schreiben, so vor, ich glaube vor 2,5 Jahren, da hätte ich vielleicht statt dieses Buch zu planen einfach 20 Bitcoin kaufen sollen. Vielleicht wäre das die bessere, jetzt mal rein renditemäßig, die bessere Investition gewesen. Aber hinterher ist man immer schlauer.
Ja, passt es jetzt gut zu deinem Launch, dass Bitcoin nahe des Allzeithochs ist, das ja auch erst vor 3 Wochen erreicht wurde?
Genau, das ist natürlich jetzt für mich super, weil jetzt natürlich mich auch der eine oder andere Journalist anruft, so, weil es gerade ein Thema ist, ja. Jetzt, das ist ja das Interessante, ja. Also jetzt merken es wirklich alle, dass da was passiert. Das hat ja vorher habe ich den Eindruck gehabt, also bis auf so ein paar Fintech-Experten und so ein paar Spezialisten und eben die Bitcoin-Bros, sage ich mal, war das noch weitgehend zumindest außerhalb der Wahrnehmung der General-Interest-Öffentlichkeit. Das passt natürlich gut. Jetzt ist im Buch natürlich dann der Bitcoin-Kurs zu niedrig. Aber ich glaube, das Szenario, was da beschrieben hat, ist in weiten Teilen nicht ganz unrealistisch.
Das finde ich auch. Kannst du mal kurz einen Einblick geben? Bevor ich jetzt zu viel Spoiler, bist du wahrscheinlich ein bisschen erfahrener, was das so, worum es da bei Monte Crypto geht.
Es geht darum, dass so ein kalifornischer Startup, Internetunternehmer, Greg Hollister, der auch so eine digitale Währung geschaffen hat, dass der verstirbt plötzlich. Und seine Schwester heuert dann einen Privatdetektiv namens Ed Denti an, damit der die Bitcoin-Milliarden, die dieser Hollister gehabt haben muss und die irgendwo vielleicht auf einem USB-Stick oder wo auch immer sind, dass der die findet und für sie also diesen Schatz hebt. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt und auch das ist noch kein Spoiler. Natürlich läuft das nicht alles so linear und einfach ab wie geplant, sondern es wird dann erstens schnell offenbar, dass sich relativ viele Leute für diesen Schatz interessieren, die eher so aus Geheimdienstkreisen sind oder das FBI oder organisierte Kriminalität. Und man also die Vermutung schon hat, vielleicht geht es hier nicht nur ums Geld, sondern da steckt irgendwie noch mehr dahinter. Und was dann auch noch passiert ist, dass das Internet Wind von dieser Sache bekommt. Und das kann man sich vorstellen, dass wenn irgendwo 3 Milliarden versteckt wären und man könnte die auch noch irgendwie finden, womöglich indem man irgendwelche Puzzleteile zusammenfügt, dann würde das Internet durchdrehen und es gäbe sofort eine riesige Reddit-Gruppe, auf der Menschen 24 Stunden sich die Köpfe drüber heiß reden. Und so ist es dann auch im Buch und dieser Privatdetektiv versucht also vor dem Hintergrund irgendwie als erster an dieses Geld zu kommen.
Ja, irgendwie hatte ich da Assoziationen an QAnon, sozusagen diese Alternative Reality Game Sache sozusagen, dass Menschen sich dann ja auf Spurensuche begeben, versuchen Botschaften herauszulesen aus den Videos, die der verstorbene Millionär online stellen lässt oder die halt online erscheinen. Hat dich das inspiriert? Dieser ganze QAnon-Verschwörungsmythos-Ideologie?
Ja, also die QAnon-Ideologie per se vielleicht nicht, aber einfach diese Internet-Dynamik, dieses sich die Köpfe heiß reden und auch hinter allem, also das geht ja über QN hinaus, dass eigentlich hinter allem muss irgendwer stecken, der das alles steuert, ja. Ob das jetzt der Kurs von GameStop ist oder die US-Wahl, also da stecken immer irgendwelche finsteren Mächte hinter, die da irgendwie am Werke sind. Und das ist ja so ein Internet-Sujet. Und am Anfang habe ich da gar nicht drüber nachgedacht. Also ich habe also über diese Schatzsuche nachgedacht und wie die ablaufen könnte. Aber irgendwann so, weiß nicht, auf Seite 40 oder so, wurde mir klar, Moment, irgendwann liegt das. Und irgendwann kriegen das Leute im Internet mit. Und dann ist die Hölle los. Ja? Das muss, also ist einfach quasi zwangsläufig. Und der Privatdetektiv versucht das dann auch irgendwie für seine Zwecke zu nutzen, aber eigentlich entgleitet es ihm immer mehr. Ich fühlte mich im Nachhinein, das konnte ich natürlich damals noch nicht wissen, aber im Nachhinein so ein bisschen bei dieser Wall Street Bets Sache schon daran erinnert, weil ich finde, dass diese Krypto-Geschichte, also jetzt nicht meine, sondern allgemein diese Bitcoin-Geschichte und diese Wall Street Bets Geschichte, dass die eigentlich zusammengehören oder dass die, sag mal, Teil eines Themas sind.
Ja, es ist halt so eine kulturelle Geschichte eigentlich, viel mehr als so eine rein finanzpolitische Geschichte.
Genau, und also ich finde, es ist auch Teil dieses, also es gibt ja dieses Muster, das sich eigentlich jetzt schon über viele Jahre fortsetzt, dass quasi das Internet und auch diese Internet-Culture immer weitere Bereiche der Gesellschaft sozusagen erfasst. Ne? Also die US-Präsidentschaftswahl 2016 ist ja, also da hat irgendwie das crazy Internet die US-Politik gefressen, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Und die Wall Street war quasi eine der letzten Bastionen, die noch relativ, also natürlich haben die auch alle Computer und High-Frequency-Trading, aber die noch irgendwie zumindest von dieser Internetkultur relativ isoliert war. Das waren immer noch im Wesentlichen die grauen Herren von der Zeitsparkasse, ja, sag ich mal, die also sehr arriviert da die Dinge versehen haben. Und das ist jetzt vorbei. Und das wird, glaube ich, also die Leute, die diese Bitcoin-Sache treiben, sind natürlich teilweise wahrscheinlich die gleichen, die dort jetzt sozusagen zum Sturm auf die Wall Street blasen, also eben aufs Establishment. Das ist ja so eine politisch eine ähnliche Stoßrichtung, habe ich den Eindruck.
Ja, und gleichzeitig hat man eigentlich sowohl bei der GameStop-Geschichte als auch bei Bitcoin ein bisschen die Illusion oder Projektionsfläche, dass es sozusagen die Massen sind, die sich erheben, die Demokratisierung der Finanzmittel und so weiter. Aber eigentlich bei beiden stecken dann doch schon sehr starke, finanzkräftige Player mit drin, die möglicherweise für ihre Zwecke diese Massen bespielen, instrumentalisieren, manipulieren. Ist das nicht auch irgendwie ein spannendes Themenfeld für dich für ein kommendes Buch?
Ja, auf jeden Fall. Also das ich habe natürlich also gibt ja viele Sachen, die man sich dann zur Recherche anguckt. Natürlich zum einen also Fachliteratur, aber auch so Serien wie Mr. Robot oder so. Und also auch da war schon das Sujet, dass sozusagen die in Anführungsstrichen guten oder anarchischen Hacker, die jetzt irgendeine böse Firma in die Luft sprengen, letztlich nur manipuliert sind von irgendjemand, der das zum Frontrunning benutzt und schon die richtigen Optionen gekauft hat und den Crash ausnutzt, um Geld zu verdienen. Und also das ist sicherlich, also da bin ich mir relativ sicher, dass das bei GameStop auch so ist. Und also bei Kryptowährung oder bei Bitcoin finde ich es fast noch enttäuschender, weil da ja doch ein Teil des Versprechens dieses Projektes zumindest öffentlich geäußert war, das macht die Welt irgendwie egalitärer und das macht die Welt fairer und das hilft vor allem auch den Menschen in Entwicklungsländern sozusagen zu partizipieren am globalen Wirtschaftssystem. Und es gibt sicherlich auch in dieser Szene Leute, die daran arbeiten, aber zumindest das, was man jetzt so öffentlich wahrnimmt, sind ja vor allem junge, weiße Männer, die sehr schnell zu Geld gekommen sind und sich jetzt auch entsprechend verhalten. Also Nouveau Riche auf dem schlimmsten Niveau, Conspicuous Consumption, ne? Lambo und Lambo, Miezen und Pelzmantel. Also wirklich, also ganz krass. Und die Konzentration ist ja auch da, diese quasi Herstellung von neuen Bitcoins, diese sogenannten Mining-Geschichten, das wird inzwischen von ganz, ganz wenigen Firmen kontrolliert, von wo auch niemand weiß, wem die gehören und ob die untereinander sich irgendwie absprechen. Eigentlich ist es jetzt so, wie die Wall Street ungefähr 1970 war. Also das weiß ich auch aus Erzählungen von Leuten so aus den 80er Jahren, auch an der Frankfurter Börse, wenn du da Parketthändler warst und es kam eine Order rein von einem Großkunden, dass der 20.000 Daimler wollte, dann hast du natürlich erstmal Papier, ja, alles Papier, hast du erstmal deinen Zettel ausgefüllt für deine 1.000 und dann hast du die Order aufgegeben und dann hast du deine wieder verkauft und hast irgendwie Geld eingestrichen. Und das war normal, das war so üblich. Das war dein Privileg als jemand, der ein Insider ist. Und da ist es jetzt, glaube ich, da sind wir jetzt in gewisser Weise auf diesem moralischen Niveau und auf diesem Oversight-Niveau sind wir jetzt bei Kryptowährungen. Das eigentlich ist es ein bisschen traurig.
Naja, so Musk packt ein Bitcoin in seine Twitter-Beschreibung und die Roboter Händler drehen durch und der Bitcoin-Kurs verdoppelt sich mal kurz, so ein bisschen überspitzt gesagt, also schon surreal.
Surreal und was mich auch an dieser ganzen Krypto-Geschichte so ein bisschen nervös macht oder was heißt nervös, also was mich besorgt macht, ist, also wir müssen ja vielleicht, also dass ich jetzt einfach einen Kumpel, der in Tokio ist, nicht nur ein lustiges Katzengif schicken kann, sondern dem auch $10 schicken kann. Ohne, einfach zack, ja, in Millisekunden, wäre gut, würde Sinn machen. Hätte jetzt funktional niemand was gegen. Aber wir müssen natürlich jetzt erstmal drüber diskutieren, wollen wir, dass unsere Währung, mit der wir täglich zu tun haben, wollen wir, dass die, also entweder von niemandem kontrolliert wird, also dass es keine Zentralbank mehr gibt, wo deren Chef zumindest vielleicht mal ab und zu beim Parlament antanzen muss, oder sogar, dass dieser der neue Zentralbankchef Mark Zuckerberg ist. Also auch das ist ja ein Szenario, das ist ja in Monte Crypto auch so ein bisschen beschrieben, da gibt es ja schon so eine Digitalwährung, die dann zentral gesteuert wird von einem großen Unternehmen. Und da ist ja auch die Frage, ist das wirklich eine gute Idee? Also bei Herrn Zuckerberg würde ich emphatisch sagen, nein. Also dessen Track Record, was Transparenz und Glaubwürdigkeit und so weiter angeht, ist nicht sehr gut. Aber auch wenn jetzt jemand ganz anderes um die Ecke käme, PayPal, Visa oder irgendwen, den wir gar nicht kennen, wahrscheinlich ja jemand, den wir gar nicht kennen, wollen wir dem unsere, sozusagen das Fundament unseres gesamten Wirtschaftssystems anvertrauen.
Wie bist du eigentlich vorgegangen beim Schreiben des Buches? Also hast du Kryptokonferenzen besucht? Hast du dir die Leute angeguckt, die quasi in dieser Kryptowährungswelt agieren, von denen du eben schon mal ein bisschen so überspitzte Beschreibungen gemacht hast, wie die so wirken?
Also die eine große Kryptokonferenz, auf die ich wollte, die habe ich verpasst, weil das dann Covid-mäßig nicht mehr ging. Aber glücklicherweise ist das ja alles auf YouTube und anderswo zu finden. Und also ich habe, also auch wenn das schmerzhaft ist, ich habe mich dem ausgesetzt, habe also mir stundenlang Vorträge von diesen ganzen Crypto-Bros angehört und die also erinnert mich alles so ein bisschen an Investor-Roadshows aus den späten 90er Jahren. Also wenn man so beim neuen Markt dabei war, es ist nicht so unterschiedlich. Wir verdoppeln uns nochmal und es geht noch weiter hoch und ihr könnt immer noch einsteigen. Und wer jetzt nicht einsteigt, der wird sich nachher ärgern. Ja, also es ist sehr, sehr überdreht. Die Typen sind aber natürlich irgendwie interessant, ja. Also es gibt einen, der heißt The Pomp, das ist sein Twitter-Name und der gibt immer irrsinnigere Kursprognosen raus und aber dem folgen irgendwie 2 Millionen Leute, ne? Also diese Kultur habe ich versucht mir anzugucken und auch ein bisschen das war mir auch wichtig, die dahinterstehenden politischen Ideen, weil das sind ja vor allem so libertäre Ideen, die so wirklich aus der Ecke kommen. Also Staat ist immer eigentlich böse, ist immer schlecht. Am besten wäre gar keiner. Und jetzt versuchen wir dem Staat mal das Geld wegzunehmen. Also das ist, glaube ich, so die ursprüngliche Stoßrichtung. Und da versuche ich halt möglichst viel von mitzunehmen, von dem politisch-kulturellen Teil. Ich habe mir natürlich auch ungefähr angelesen, was eine Blockchain ist. Das ist sozusagen für so einen Spannungsroman nicht der Kern der Sache.
Ne? Trotzdem hast du es ganz gut gelöst, so quasi wahrscheinlich auch die Herausforderung, Lesende ohne jegliches Wissen, so erstmal so diesen Grundstock an Kryptowährungseinstiegswissen in diese Geschichte verpackt reinzuschreiben. War das schwierig für dich, so das Ganze runterzubrechen und zu überlegen, wo an welche literarische Stelle packt man denn jetzt welche Details?
Da muss man schon noch, wenn man das dann runtergeschrieben hat, noch 10-mal rübergehen, dass sich da nicht irgendwo zwischen zwei Kapiteln ein Proseminar versteckt. Das, ne? So ein Infodump, das möchte man natürlich nicht. Das ist aber, also da ist tatsächlich der Unterschied jetzt mal rein handwerklich zwischen einem Krypto-Thriller und einem kulinarischen Roman gar nicht so groß, weil es auch da so eine Ebene gibt, warum ist der Handel mit gepanschtem Olivenöl so eine Katastrophe und wie funktioniert der? Auch die musst du dann in so Einzelteile zerbrechen, ja, und da einstreuen. Bei diesem Thema hier ist es natürlich eine besondere Herausforderung, aber also die größte Herausforderung ist eigentlich immer von dem, was man sich da alles angelesen hat, 95% wirklich wegzuschmeißen und nichts davon in das Buch reinzutun. So interessant man das vielleicht finden mag, muss ich dann immer wieder sagen, okay, trägt es irgendwas zur Handlung, trägt es irgendwas zur Story bei? Irgendwo wird mal die Blockchain erklärt. Ich habe sogar mal überlegt, ob ich das wieder komplett rausschmeiße, weil es im engeren Sinne eigentlich für die Handlung nicht notwendig ist. Für die Handlung reicht, dass du weißt, und alle Transaktionen von Bitcoin, die werden in einer Datenbank gespeichert, die heißt Blockchain. Und die wird nicht zentral verwaltet. Also genauer, eigentlich musst du es als Leser nicht genauer wissen, aber andererseits ist es natürlich schon ganz interessant. Und es ist auch eine Herausforderung zu sagen, okay, ich versuche das jetzt mal so zu erklären, dass es jemand verstehen kann, der über keinerlei kryptografische Kenntnisse verfügt und auch nicht weiß, was ein Peer-to-Peer-Netzwerk ist und so weiter. Deshalb habe ich es drin gelassen.
Wenn man sich jetzt deine ganzen Bücher anschaut, gibt es ein Buch, auf das du besonders stolz bist? Das, wo du das Gefühl hast, auch im Nachhinein so, dass super Geschichte, gut angekommen, alles so gelaufen wie gedacht.
Das erinnert mich jetzt an ein Interview, das ich mal gehört habe mit John Cleese, wo er gefragt wurde, welches ihrer Kinder mögen sie am liebsten? Genau, er wurde auch noch gefragt, welche ihrer Scheidungen war die schönste? Das kann ich noch nicht vorweisen, aber das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, also bei dem Drohnenland, das ich vor einigen Jahren geschrieben hatte, war ich danach der Meinung, dass da alles gepasst hat und das Thema wirklich, also da ging es um Überwachungsstaat, dass das Thema da ganz gut abgehandelt war. Und bei den beiden Science-Fiction-Romanen, die ich vor einiger Zeit geschrieben habe, Hologrammatica und Cube, die beide in so einer, ja, so 60, 70 Jahre entfernten Zukunft spielen, da hatte ich einfach extrem viel Spaß. Ja, weil da konnte ich mich so richtig austoben. Und letztlich ist das toll, wenn du, ja, wenn du mal alles an Farben, was so noch im Atelier rumstehst, irgendwie an die Leinwand bringen kannst und es sieht dann zum Schluss vielleicht doch sogar ganz interessant aus. Also da hatte ich großen Spaß dran. Bei diesem hier fand ich jetzt, das Thema bot sich an und da war seltsamerweise auch der Titel da, bevor das Buch da war. Habe ich gedacht, digitaler Schatz, Kryptowährung, es muss Monte Crypto heißen, es gibt keinen anderen Titel, der passt. Und von da ging es dann so ein bisschen wie von selbst. Aber ich, wenn ich jetzt was, ist ganz schwer zu sagen, aber ich vielleicht Hologrammatica. Vielleicht Hologrammatica, weil ich das hat auch den Deutschen Science-Fiction-Preis bekommen und da war ich, glaube ich, also auf den Preis war ich auch stolz. Auf die anderen auch, aber das, weil ich selber so ein Science-Fiction-Nerd bin, fand ich das toll.
Ja, das habe ich letzten Sommer gelesen, da geht es ja drum um, na, er hat ja auch viele Aspekte. Auf der einen Seite, wie geht die Menschheit mit einer unkontrollierbaren KI um, die sozusagen als Ziel hat, naja, die Menschheit schadet eigentlich eher dem Planeten, muss ausgeschaltet werden. Gleichzeitig ist da ja noch so eine Metaebene drin über die Besiedelung oder Kolonisierung des Weltalls durch Unternehmen, wie es jetzt auch von Elon Musk und dem Amazon-Gründer Jeff Bezos sozusagen vorangetrieben werden. Hast du das auch alles so mitbedacht, so an unterschiedlichen Entwicklungen, was da gerade in der Debatte ist?
Ja, schon. Also ich verfolge zum Beispiel auch, also mit großem Interesse in dem Zusammenhang, die, also das ist tatsächlich interessant, Bezos versus Musk, ja. Weil, also Musk sagt, wir fliegen zum Mars. Und da bauen wir ein Backup für unsere Zivilisation auf.
Weil KI und Bezos, alles kaputt macht, ne?
Genau, das sagt er auch. Also das sagt er, dass vielleicht macht die KI alles kaputt, ja. Oder vielleicht gibt es auch einen Meteoriteneinschlag, aber wir brauchen dieses Backup, ja, der Biosphäre. Und Bezos sagt, Entschuldigung, wer will denn zum Mars? Geil, ein großer roter Staubball, der ewig weit weg ist, wo du von der Strahlung gebraten wirst, da kannst du dann in Höhlen leben, ist ja geil, ja. Wir bauen lieber riesige Raumstationen, quasi eher in der Nähe, ja, wo wir drin leben können. Das sind so die beiden Weltraumbesiedelungspole, ja. Also gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten, aber das sind jetzt sozusagen diese, die auch nur entfernt realistisch sind. Und ich fand eigentlich die Bezos-Variante auch ehrlich gesagt realistischer. Deshalb habe ich die auch verwendet. Aber das, ja, also das ist halt das, was bei dem Hologrammatica und auch bei dem Cube mir sehr viel Spaß gemacht hat. Da ist diese KI-Geschichte drin, da ist geht's um Klimakatastrophe, es geht dann um diese Besiedlung des Weltraums und es geht ja auch noch um diese holographische Welt, also dieses Aufpeppen unserer Welt mit so einer Art Instagram-Filter auf Steroiden. Und was mich selber erstaunt hat, also als ich dann irgendwie so halb durch war, habe ich mir gedacht, das ist zu viel. Es ist viel zu viel. Das sind viel zu viele Ebenen. Es versteht keine Sau. Du kriegst das Buch auch nicht zu Ende und so. Aber irgendwie hat sich's doch zusammengefügt. Aber ich könnte gar nicht genau sagen, wie. Also es ist auch alles, das ist alles nicht geplant irgendwie am Reißbrett. Das ist Zufall. Also ich habe auch schon mal, es passiert nicht oft, aber ich habe auch schon mal einen Roman gehabt, wo ich mir ganz sicher war, dass der richtig, richtig geil wird. Und das war auch so, dass ich den in einem Satz sozusagen konnte ich den pitchen und alle haben gesagt, ja, ist super, ist brillant, ja. Und dann habe ich 300 Seiten geschrieben und habe ich den Mist weggeschmissen. Das kommt auch vor, ja. Das ist echt so ein bisschen Trial and Error.
Ja, für eins deiner Bücher, was Drohnenland, hast du Filmrechte verkauft oder irgendwas hattest du mal geschrieben?
Ich habe ehrlich gesagt, das ist ja das Bizarre bei diesem Filmkram. Ich hab für die meisten Bücher Filmrechte verkauft. Also ich habe, glaube ich, für alle Luxemburg-Krimis, für Hologrammatica und Cube und Drohnenland habe ich die verkauft. Aber verkauft heißt ja, im Filmgeschäft, man macht einen Vertrag und auf diesen Vertrag gibt es eine Option. Und wenn die dann irgendwann den unendlichen Tanz beendet haben aus wir brauchen Investoren und wir brauchen Schauspieler und die Investoren wollen wissen, wie die Schauspieler sind und die Schauspieler wollen wissen, wer der Investor ist und die Fernsehstudios überlegen erstmal und so weiter. Wenn das alles abgeschlossen ist, dann ziehen die Option. Und dann gibt's Geld. Also sowohl bei Hologrammatica als auch bei Drohnenland ist die Intention, daraus eine Fernsehserie zu machen. Und ich nach dem, was ich das letzte Mal gehört habe, ist das bei Drohnenland also am weitesten gediehen. Also am weitesten gediehen heißt, dass es fünf oder sechs Sender-Abspielstationen im Internet gibt, die ernsthaftes Interesse bekundet haben. Und es gibt irgendwie auch so eine Story-Bible und so Zeug, ja. Aber das heißt alles nichts. Ich meine, man muss sich immer klar machen, dass, also wenn wir sozusagen jetzt bei so leicht cyberpunkiger Near-Future-Science-Fiction sind, würde ich sagen, nach wie vor das aller, also die finde ich, die beiden besten Cyberpunk-Romane ever sind wahrscheinlich immer noch Neuromancer und Snow Crash. Und die sind beide nicht verfilmt. Die sind beide in der, und die sind aber beide optioniert. Die sind aber beide in der, sind in der Drehbuchhölle seit, ne? Seit forever. Und also so ist es bei meinen Sachen, weiß ich, in der Drehbuchhölle sind die noch nicht mal. Also so weit sind wir noch gar nicht, ne? Aber ab und zu treffe ich dann mal jemand auf irgendeinem, bei der Berlinale oder anderswo von einem dieser Projekte und er sagt dann, es ist so geil, wir haben jetzt den Showrunner von, hier kennst du, ne, diese HBO-Serie. Und der macht jetzt deine Serie. Das wird super, das wird super. Und dann trifft man den ein Jahr später wieder und sagt, wie sieht's aus? Und er sagt, ja, hat sich doch zerschlagen. Also es ist sehr viel Begeisterung, sehr viel Unverbindlichkeit und also erst wenn jemand von meiner Medienagentur anruft und sagt, sie haben jetzt die Option gezogen, dann gibt es tatsächlich was zu berichten, aber es gibt da für all diese Dinger gibt's tolle Storybooks und so weiter. Also da arbeiten Leute dran. Also ich bin zuversichtlich, dass irgendwann irgendwas davon mal verfilmt wird, ja.
Welche aktuellen Autorinnen findest du denn am spannendsten oder inspirierendsten rund um diese Thematiken?
Also ich bin nach wie vor ein großer Neal Stephenson-Fan. Viele sagen, die Bücher seien zu dick und man käme da nicht durch. Muss man sich halt ein bisschen anstrengen. Aber also ich fand von Stevenson dieses Seven Eves, auf Deutsch heißt es, glaube ich, Almathea, fand ich irre, wo also die Erde tatsächlich untergeht und nur ein kleines Häuflein auf der Internationalen Raumstation überlebt und dann eine neue Zivilisation gründet. Das fand ich absolut irre. Wer sich für diese Besiedlung des Weltraums interessiert, finde ich auch Kim Stanley Robertson toll. Das ist auch ein amerikanischer Autor. Und der hat auch mal so einen ganzen Entwurf gemacht, wie die Welt in 300 Jahren aussehen könnte. Ich finde, von den Nahzukunftsszenarien fand ich relativ überzeugend von Suarez. Den kennen vielleicht viele, weil der so auch so über Drohnen und sowas geschrieben hat. Aber von dem gibt es ein neueres Buch, das heißt BIOS, wo er sich eben mal nicht mit Computern, sondern mit Gentechnik beschäftigt und mit dieser Genschere, dieser CRISPR-Technologie. Und das war, ehrlich gesagt, unerfreulich realistisch. Also das ist nur so 30, 40 Jahre in der Zukunft, aber wo quasi die Verbrecherkartelle alle keine Drogen mehr verkaufen, sondern optimierte Babys. Das ist also wahnsinnig creepy, auf jeden Fall. Also das jetzt so von den Science-Fiction-Sachen. Ich lese aber, ehrlich gesagt, also Krimis lese ich eigentlich gar nicht. Außer mal so einen alten. Und ansonsten lese ich einfach sehr, sehr viel Sachbuch. Irgendwo muss der Stoff herkommen und da eignen sich ehrlich gesagt Sachbücher am besten.
Sitzt du schon an deinem nächsten Buch?
Ich bin jetzt quasi mit dem nächsten Luxemburg-Krimi durch. So gut wie. Und danach weiß ich noch nicht. Also dann habe ich so 4 oder 5 Sachen auf dem Tisch liegen. Ich würde auch gern noch mal was Historisches schreiben. Also jetzt nicht Ritter und Unholde, sondern eher, also ich hatte mal ein Buch, Der Kaffeedieb, das spielte so im, in der Aufklärung, im Enlightenment. Das fand ich, also das war mir auch bevor ich es geschrieben habe, nicht klar, dass es, wie viele Parallelen es sozusagen zwischen Enlightenment und jetzt unserer Internetgesellschaft gibt, wo also Informationen dann in diesen Kaffeehäusern wie in Chatrooms hin und her gereicht werden und also nicht mehr so zentrale Nachrichteninstanzen gibt und so weiter. Und das würde mich interessieren, mir das nochmal genauer anzugucken oder in einer anderen Periode. Also es ist auch zum Beispiel im viktorianischen Zeitalter finde ich das sehr interessant, wie da die Informationstechnologie war und mit diesen frühen Differenzmaschinen und so weiter. Aber ich habe mich für noch nichts so richtig entschieden. Ich habe hab jetzt irgendwie so 6-7 Buchstapel gemacht und auf Lesetour kann man eh nicht gehen. Die ziehe ich mir dann mal über den Sommer rein.
Ja, ich könnte dich noch ziemlich lange weiter interviewen. Ich habe nur das Problem, dass ich vorher zu spät meine Kamera aufgeladen habe und jetzt bin ich ein bisschen nervös, dass sie nur 2% hat. Aber vielleicht holen wir das nochmal nach irgendwann.
Living on the edge.
Ja, auf jeden Fall vielen Dank für deine Bücher, vielen Dank für das Interview. Ich kann es nur empfehlen. Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war der Netzpolitik.org Podcast. Wenn euch unsere Podcasts gefallen, dann hinterlasst uns doch ein Like, teilt sie in sozialen Medien, weist andere darauf hin. Unsere Arbeit ist fast vollständig finanziert durch unsere Leserinnen und Leser, unsere Hörerinnen und Hörer. Mit einer Spende ermöglicht ihr uns noch mehr, noch besser über digitale Grundrechte aufzuklären und zu berichten. Unter netzpolitik.org/spenden findet ihr alle Informationen dazu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.